Guten Abend, spät. Also es handelt sich hier bei diesem Vortrag auch um eine fundamentale oder auch radikale, also an die Wurzeln gehende Kritik der Wissenschaft. Das heißt, es geht hier nicht um eine Kritik des Wissenschaftsbetriebs, so in dem Sinne, das sei gar keine richtige Wissenschaft, was hier gemacht wird, sondern sei irgendwie verfälscht durch Interessen, sondern es geht wirklich um eine Kritik der Wissenschaft selber, also der wissenschaftlichen Erkenntnisform. Was Kritik bedeutet, wird sich dann noch zeigen. Das heißt nicht, dass ich das in Bausch und Bogen verwerfen will, aber Kritik bedeutet erstmal Analyse, was passiert da eigentlich. Kritik in diesem Sinne ist in den letzten Jahrzehnten eigentlich ausschließlich vom Feminismus formuliert worden. Das ist der Vortrag vorher war dafür ja ein Beispiel. Und deswegen beginne ich dann auch mit einem Zitat, das aus dieser Richtung kommt. Die Evelyn Fox Keller ist da auch in den der Ahnenreihe da genannt worden, die vorhin hier auf den Folien war. Also Zitat, im späten 20. Jahrhundert nach alternativen Zielsetzungen der Wissenschaft zu fragen, ist kein müßiges oder rein akademisches Unterfangen. Die Wissenschaftler haben sich als gewitzt genug erwiesen, zu lernen, was sie wissen müssen, um zu erreichen, was wir ihrer oder unserer Meinung nach brauchen. Und zumindest manche von uns sind alarmiert. Etwas ist ganz und gar falsch gelaufen. Gerade das Können der modernen Wissenschaft konfrontiert uns mit dem Faktum, dass wir aus irgendeinem Grund vergessen haben, unser eigenes Überleben in die Zielsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis einzubringen. Vielleicht ist es nicht zu spät, das Unternehmen, das sich als eine so gewaltige Ressource erwiesen hat, neu zu erwägen, neu zu benennen und neu zu definieren. Das Projekt der Wissenschaft in einer Sprache umzugestalten, die ein Bekenntnis zum Überleben unserem eigenen und dem der Welt um uns als erste Priorität kodifiziert. Hier wird also ein Defekt konstatiert, dass wir nämlich aus irgendeinem Grund vergessen haben, unser eigenes Überleben in die Zielsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis einzubringen. Und die Frage, die sich da stellt, ist, welche Gründe könnten das wohl sein? Das sagt sie hier ja nicht. Und die hier vertretene These ist die, dass die hier konstatierten Defekte damit zu tun haben, dass Wissenschaft die historisch spezifische Erkenntnisform der bürgerlichen Gesellschaft ist. Das will ich dann jetzt genauer ausführen. Ich möchte hier. Achso, Augenblick. Muss ich einen Schalter finden? Na, wie komme ich denn jetzt hier zur nächsten Seite? Der muss. Andersrum. Ah. Gut. Also zunächst kurz die Frage erörtern, ob sich denn Wissenschaft überhaupt so grundsätzlich kritisieren lässt und hier ein paar der gängigen Positionen vorführen. Der zweite Punkt, der Prototyp von Wissenschaft, die für alle anderen eine Art Vorbildfunktion hat, ist die exakte oder mathematische Naturwissenschaft, deren Vorgehen hier genauer analysiert werden soll. Also deswegen, weil sie paradigmatisch ist, eigentlich für alle anderen. Und es zeigt sich, dass es sich bei dieser Erkenntnisform um eine historische Besonderheit handelt, die alles andere als naheliegend ist. Im dritten Teil geht es dann darum, den Zusammenhang dieser historisch spezifischen Erkenntnisform zur Gesellschaftsform herzustellen, zu der sie gehört. Da gibt es ein Bindeglied, das ist das Subjekt, das bürgerliche Subjekt, das einerseits eben geprägt ist durch die Gesellschaft, in der es aufwächst und agiert, zum anderen aber eben das Erkenntnissubjekt dieser Wissenschaft ist. Und wie man sich vorstellen kann, handelt es sich hier wirklich noch um ein riesiges Feld mit vielen weißen Flecken auf der Landkarte. Und ich kann deswegen hier auch noch ein paar Aspekte benennen. So, und der letzte Punkt, weiß ich nicht, wenn wir noch Zeit haben, da schließen sich, das sind zwei Folien noch, mit sozusagen eher praktischen Überlegungen, welche Konsequenzen sich daraus für die Kritik auch des Wissenschaftsbetriebs ergeben. Also, lässt sich Wissenschaft kritisieren? Also nur ein paar Positionen, die ich hier vorführen will. Die feministische Wissenschaftskritik tut das ja. Das haben wir eben gesehen, da am Beispiel. Also, wenn sie sagt, Wissenschaft hat einen Defekt, sei für die wirklich wichtigen Probleme der Menschheit überhaupt nicht geeignet, also weil sie kein Sensorium dafür hat. Wenn man das dem Mainstream der Naturwissenschaftler jedenfalls erzählt, dann verstehen die überhaupt nichts. Also wie könne man der Wissenschaft kritisieren? Weil ihrer Auffassung nach Wissenschaft ein neutrales Element ist zur Ermittlung objektiver Sachverhalte. Was dann die Gesellschaft daraus macht, ist nicht Sache der Wissenschaft, sondern allenfalls die Privatangelegenheit der Wissenschaftler, also diese berühmte Verantwortung des Naturwissenschaftlers, das spielt da immer so rein. Aber die liegt im Wesentlichen außerhalb der Wissenschaft. Bei dem Mainstream, von dem ich hier rede, handelt es sich um den Positivismus, der auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen die Position vertritt, jede Wissenschaft habe sich an den Ergebnissen und Methoden der exakten Naturwissenschaften zu orientieren. Hier so ein Zitat, wo genau das steht, aus dem historischen Wörterbuch der Philosophie unter dem Stichwort Positivismus. Ja, was ist nun exakte Naturwissenschaft? Da geht es, das ist auch die Auffassung jetzt des Mainstreams, um die objektive Erkenntnis von Naturgesetzen, die mit den Erkenntnissubjekten überhaupt nichts zu tun haben. Das ist, wir hatten vorhin über den Begriff objektiv diskutiert. Das ist der Objektivitätsbegriff der Naturwissenschaft. Wir erkennen Naturgesetze, die mit den Erkenntnissubjekten gar nichts zu tun haben. Also das ist jetzt so ein bisschen überspitzt hier, also sie galten schon zu Zeiten der Dinosaurier und werden auch dann noch gelten, wenn es die Menschheit gar nicht mehr geben sollte. Gut, also hier ist erstmal ein deutlicher Gegensatz, nicht, zwischen diesen beiden Positionen. Der klassische Marxismus liegt meines Erachtens, auch wenn er sich da immer kritisch gibt, eher auf der Ebene des Positivismus. Der sagt nämlich eigentlich auch nur, nicht, dass nicht die Wissenschaft das Problem ist, sondern ihre Verwendung im Kapitalismus, der sich eben nicht am Wohl der Menschheit, sondern allein an Profitinteressen orientiert. Das ist aber eine Position, die eigentlich kompatibel ist mit der positivistischen, nicht mit der feministischen. So, ein Einwand gegen die positivistische Position, da lässt sich zunächst mal konstatieren, dass die neuzeitliche Wissenschaft noch gar nicht so lange existiert, sondern erst ungefähr seit 400 Jahren. Und zwar ist zusammen entstanden mit dem Aufstieg der bürgerlichen Gesellschaft. Menschen in vormodernen Sozietäten haben so, wie Wissenschaftler das tun, nicht gedacht, ich werde darauf noch zurückkommen, sondern hätten die modernen wissenschaftlichen Auffassungen als offenkundig falsch und absurd eingestuft. Und das ist schon so ein Anhaltspunkt. Also ihr müsst mir das im Moment so glauben, ich habe das ja einfach nur behauptet. Aber wenn es stimmt, wäre das ein Anhaltspunkt dafür, dass das mit der gängigen Vorstellung von objektiver Erkenntnis zumindest ein Problem ist. Nur wenn es Menschen gab, die ganz anders gedacht haben und die das eigentlich akzeptieren würden. So, also die These, die ich hier vertrete, das ist, kommt aus der kritischen Theorie, Wertabspaltungskritik. Das ist die Zeitschrift Exit, die da in der Literaturliste auch an einigen Stellen zitiert wird. Ich bin da seit 10 Jahren Redakteur. Und die beschäftigt sich eben auch mit solchen Fragen und sagt erstmal, die hier aufgemachte Alternative ist falsch. Also die Alternative Kapitalismus oder Wissenschaftskritik, weil es nämlich einen tiefliegenden Zusammenhang gibt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Um mal sozusagen jetzt zugespitzt zu sagen, Wissenschaft ist bürgerlich, wobei das immer so ein Missverständnis ist. Damit ist nicht gemeint Klasseninteresse, also sozusagen bürgerliche Wissenschaft hier und proletarische dort, sondern ja und auch nicht in so einem postmodernen kulturalistisch-konventionalistischen Sinne, also so Wissenschaft ist ein Diskursprodukt, sondern es ist die historisch-spezifische Erkenntnisform, sozusagen die Methode, der Blick, mit dem wir auf die Welt gucken, der gebunden ist an eine historisch-spezifische Subjektform. Und das betrifft uns alle. Also es ist nicht so, dass also sich irgendjemand da rausstellen kann und sagen, also ich bin da nicht bürgerlich. sondern, also bürgerlich meint hier die bürgerliche Gesellschaft als Ganze. So, also verallgemeinert kann man erstmal sagen, menschliches Denken ist grundsätzlich an die Gesellschaft gebunden, in der es stattfindet. Und jeder Ethnologe oder jeder Ethnologe würde dem auch zustimmen. Es ist eine Art Binsenwahrheit, jedenfalls solange man das auf fremde Kulturen bezieht. Völlig selbstverständlich. Nur auf die eigene scheint das irgendwie dann nicht mehr so zu sein. Und tatsächlich ist es natürlich auch schwierig, weil wir hier jetzt vor der Aufgabe stehen, wir müssen unser eigenes Denken, die Form unseres Denkens, mit den Mitteln und innerhalb der eben dieser Form analysieren. Das ist natürlich schwierig, da beißt sich die Katze dann schnell in den Schwanz. Und ich mache das jetzt so, dass ich versuche, das Vorgehen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Methode zu analysieren. Das möchte ich an einem Beispiel vorführen, also am Beispielkomplex, nämlich den Fallgesetzen. Was ich daran vorführen will, ist auch zunächst mal, dass es falsche Vorstellungen gibt darüber, was die Naturwissenschaften eigentlich tun. So, zunächst, ich habe hier drei Fallgesetze aufgeschrieben. Das erste steht da nur, um deutlich zu machen, worum es hier nicht geht. Also diese Form, dieses Zitat hier, jeder, der glaubt, dass physikalische Gesetze bloße gesellschaftliche Konventionen seien, ist eingeladen, vom Fenster meiner Wohnung die Überschreitung dieser Grenzen zu versuchen. Klammern, ich wohne im 22. Stock. Das hat der Alan Sokal, der das gesagt hat, ist ein Physiker, der hat sich geprügelt mit kulturwissenschaftlichen, also postmodernen Kulturwissenschaftlern, die möglicherweise tatsächlich sagen, bei Naturgesetzen handelt es sich um Konventionen, also irgendwie bloße Erfindungen, die man auch ganz anders machen könnte. Und darauf hat er also das hier geantwortet. Damit hat er natürlich recht erstmal, aber er verfehlt das Thema, um das es eigentlich geht, auch in dem Konflikt zwischen Kulturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlern, weil das Phänomen, das er hier beschreibt, dass man nämlich, wenn man aus 70 Meter Höhe runterspringt, zu Tode kommen wird, das handelt sich nicht um ein physikalisches Gesetz im modernen Sinne. Das wussten schon die alten Römer, die haben ja eine Form der Todesstrafe war der Sturz vom Tarpeischen Felsen. Darum geht es nicht. Was die moderne Naturwissenschaft von früheren Vorstellungen unterscheidet, ist was anderes. Und das wird in dem Gegensatz der beiden Fallgesetze, die da als nächstes stehen, deutlicher. Ich habe das mal, also deswegen auch in Anführungszeichen, nehmt das nicht so ernst, also dass ich da feudal und bürgerlich geschrieben habe. Aber es ist, man sieht da schon gewisse Analogien. Also das feudale Fallgesetz, also das Mittelalter, also dass es geglaubt hat sozusagen und sich dabei auf Aristoteles bezogen, das sagt Folgendes, jeder Körper. Also es geht um die Frage, was passiert, wenn ich einen schweren Körper fallen lasse. Ne? So. Oder auch einen leichten Körper. Also jeder Körper hat das Bestreben, den ihm zukommenden Platz einzunehmen. Leichte Körper bewegen sich nach oben, schwere fallen nach unten. Je schwerer der Körper, desto schneller fällt er. So, das war die mittelalterliche Vorstellung. Und jetzt kommt Galilei. Ich nenne das mal das bürgerliche Fallgesetz. Also typisch ist hier auch, also jedes Ding hat seinen Platz. Ne? Das ist so Feudalismus. Und bürgerlich ist dann eben, alle sind gleich. Und das bürgerliche Fallgesetz, also Galilei, das erste, sagt das tatsächlich, alle Körper fallen gleich schnell. Und der zweite Teil, aber den behandle ich hier nicht genauer, beim Fall aus der Ruhelage verhalten sich die zurückgelegten Wege wie die Quadrate der Zeiten. So, und die Frage ist, wie kam das in die Welt? Das war plötzlich da, um 1600 rum und gab es vorher nicht. Und es gab natürlich auch heftige Auseinandersetzungen. Das macht auch die Sache und diese Beispiele immer interessant, weil Galilei musste sich halt mit der mittelalterlichen Vergangenheit auseinandersetzen. Physiker im 19. und 20. Jahrhundert müssen das natürlich nicht mehr. Und deswegen ist da vieles viel selbstverständlicher, als es bei Galilei noch war. Also, wie kam dieses Fallgesetz in die Welt? Da gibt es eine Geschichte, die ist seit mehr als 350 Jahren geistert, die durch die Wissenschaftsgeschichte, manchmal in eher dürrer Form, manchmal sehr stark ausgeschmückt. Das hier ist eine mittlere Variante, die berühmten Experimente von Pisa. Also das ist ein Zitat aus einem wissenschaftshistorischen Werk aus dem Jahr 1903. An dieser Stelle müssen wir auf die berühmten Experimente zum Fall der Körper zu sprechen kommen, sind diese doch aufs Engste verknüpft mit dem schiefen Turm von Pisa, einem der kuriosesten Baudenkmäler Italiens. Beinahe 2000 Jahre zuvor hatte Aristoteles behauptet, dass im Falle zweier verschiedener Gewichte gleichen Materials, die aus gleicher Höhe fielen, das Schwerere den Erdboden vor dem Leichteren erreiche und dies gemäß dem Verhältnis ihrer jeweiligen Schwere. Das Experiment ist gewiss nicht schwierig. Nichtsdestoweniger war niemand auf die Idee gekommen, einen derartigen Beweis zu führen. Weshalb diese Behauptung Kraft des Machtwortes des Aristoteles unter die Axiome der Wissenschaft von der Bewegung aufgenommen worden war. Galilei forderte nun unter Berufung auf die Sinneswahrnehmung die Autorität des Aristoteles heraus und behauptete, dass die Kugeln in gleicher Zeit fielen, abgesehen von einer unbedeutenden, auf dem unterschiedlichen Luftwiderstand beruhenden Differenz. Die Aristoteliker verspotteten diese Idee und verweigerten ihr das Gehör. Galilei aber ließ sich nicht einschüchtern und beschloss, seine Gegner dazu zu zwingen, gleich ihm der Tatsache ins Auge zu sehen. Daher bestieg er eines Morgens vor der versammelten Universität, Professoren und Studenten, den schiefen Turm, zwei Kugeln mit sich führend, eine 10 und eine 1/5. Er legte sie auf den Rand des Turms und ließ sie zugleich fallen. Und sie fielen gemeinsam und schlugen gemeinsam am Boden auf. So, das ist die Geschichte, mit dem angeblich das galileische Fallgesetz sich durchgesetzt hat gegen das aristotelische. Wenn man mal drauf guckt auf die Geschichte, die ist völlig unglaubwürdig und sie ist noch nicht mal gut erfunden. Also sie ist schlicht falsch. Also es handelt sich hier um einen Mythos des Empirismus. Zunächst mal kann man sagen, dass die Geschichte in wirklich allen Gebräuchen an Universitäten dieser Zeit, es ging ums Jahr 1590, widerspricht. Übrigens natürlich auch noch selbst noch heutigen Universitäten. Also Galilei war damals so was wie eine wissenschaftliche Hilfskraft mit befristetem Vertrag. Und wenn der da auf den Turm klettert, dann wird doch nicht die versammelte Professorenschaft zusammenlaufen und gucken, was er dann macht. Die Geschichte selber tauchte erst 60 Jahre später erstmals auf und wurde von Galilei nie erwähnt. Dazu muss man sagen, dass Galilei ein begnadeter Selbstdarsteller war in seinen Schriften und er hätte das mit Sicherheit erzählt, wenn die Geschichte passiert wäre. Hat er aber nicht. Stattdessen wurde sie von späteren Wissenschaftshistorikern immer weiter ausgeschmückt. Und schließlich, diese Experimente wurden später tatsächlich gemacht. Es gibt so Dokumente davon von 1640, 45, 50 und die sind im Sinne des galileischen Fallgesetzes allesamt schiefgegangen. Das heißt, bei diesen Versuchen sind die Kugeln nicht gleichzeitig aufgetaucht, sondern hintereinander. Also die Botschaft dieses Märchens, das es ist, ist natürlich die neuzeitliche Naturwissenschaft, lässt die Tatsachen sprechen, während die mittelalterliche Wissenschaft sich auf Autoritätenberuf und Lehrbuchwissen tradiert. Und ein allgemeinerer Rahmen wäre dieser Gegensatz von Vernunft und Rationalität der Neuzeit auf der einen und dem finsteren Mittelalter auf der anderen Seite. Es ist so, ich habe diese Geschichte, obwohl sie längst widerlegt ist, nicht von mir, das haben natürlich auch andere, also Mitte des 20. Jahrhunderts ist das auch in der Wissenschaftsgeschichte klar gewesen, dass die einfach nicht stimmt. Trotzdem findet man die in einführenden Physiklehrbüchern immer noch. Das verweist zunächst mal auf ein ideologisches Selbstbild von Wissenschaft. Also wenn diese Geschichte sozusagen erzählt werden muss, um zu begründen, was wir in der Physik eigentlich treiben, dann kann da irgendwas mit dem Selbstbild nicht stimmen. So, wir haben die Frage aber noch nicht geklärt, wie ist denn das Fallgesetz tatsächlich auf die Welt gekommen? Und das kann man bei Galilei nachlesen. Also, sehr zugespitzt gesagt, er hat es mathematisch bewiesen. So ein Beweis habe ich hier mal auf die Folie gebracht. Der stammt übrigens nicht von Galilei, sondern ist 1595 vom italienischen Mathematiker Benedetti gefunden worden. Der geht so. Wir gehen mal aus von zwei gleichen Kugeln. Die müssen auch nach den Auffassungen des Aristoteles gleich schnell fahren. Ne? Also wenn die völlig identisch sind, also zwei Billardkugeln gleich groß und lass sie fahren. So, das ist klar. Jetzt denke ich mir, diese beiden Kugeln durch einen ganz dünnen oder masselosen Stab verbunden. Sie bilden dann zusammen einen Körper. Da wird aber sich an der Fallgeschwindigkeit natürlich nichts ändern. Ja, aber jetzt haben wir hier einen Körper der doppelten Masse, der mit der gleichen Geschwindigkeit fällt. Und dasselbe kann ich natürlich auch mit 10 oder 1 Million Kugeln machen. Es würde an dem Argument nichts ändern. Das heißt, offenbar hängt, rein logisch, kann die Geschwindigkeit, die Fallgeschwindigkeit von der Masse des Gesamtkörpers nicht abhängen. So, das ist es auch schon. Da muss man natürlich zusagen, was ist hier passiert? Es gibt hier eine heimliche Voraussetzung, nämlich die Annahme, dass es auf die Gestalt der Körper nicht ankommt, auf die Massenverteilung. Und was tatsächlich hier gezeigt wurde, eben logisch und mathematisch, Physiker nennen sowas heute ein Gedankenexperiment, ist, dass unter dieser Annahme, dass es nämlich auf die Gestalt der Körper nicht ankommt, dass unter dieser Annahme das erste Fallgesetz mit logischer Notwendigkeit folgt. So, und das und nichts anderes ist das erste galileische Fallgesetz. Die Empirie hat das erstmal gar nichts zu tun. Die kommt erst jetzt ins Spiel, nachträglich. Aber auf eine ganz andere Weise, als sich die mittelalterlichen Menschen das vorstellen konnten. Also nochmal zur Logik des Ganzen, weil das ist beispielhaft für die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode. Das erste Fallgesetz ist ein deduktiv oder mathematisch hergeleiteter Satz. Nicht? Unter bestimmten Voraussetzungen, dass es nämlich auf die Gestalt der Körper nicht ankommt, fallen alle Körper gleich schnell. So, nun ist es aber offensichtlich so, wenn ich, sagen wir mal, eine Billardkugel und einen Tischtennisball fallen lasse, die fallen nicht gleich schnell. Und daraus müsste dann ein konsequenter Empirismus, wie er eigentlich von Aristoteles auch verfolgt worden war, der hat ja gesagt, die Leichten fallen langsamer als die Schnellen. Ein konsequenter Empirismus müsste sagen, da offensichtlich nicht alle Körper gleich schnell fallen, darf ich von ihrer Gestalt nicht abstrahieren. Und das genau macht die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode nicht. Sondern die entscheidet sich an dieser Stelle gegen die Empirie und für das mathematische Naturgesetz. So, nun wäre das Ganze völlig blödsinnig, wenn nicht irgendwie die Empirie da reinkommt. Die kommt aber auf eine ganz spezifische Weise rein, die es vor 1600 nicht gegeben hat, nämlich durch ein Experiment. Also, geht auch in Physikbüchern immer durch einen anderen. Experiment und Beobachtung muss man auseinanderhalten, das ist nicht dasselbe. Ein Experiment besteht immer in der Herstellung einer Situation, in der die Bedingung des abgeleiteten Gesetzes erfüllt ist. Hier also von der Gestalt der Körper abstrahiert werden kann. Ne? Also ich muss eine Situation herstellen, in der ich das tatsächlich, also in der die Voraussetzungen stimmen, meines mathematischen Beweises da. Das konnte übrigens Galilei noch nicht, das hat Newton dann als erster gemacht mit einer Vakuumpumpe. Da gibt es berühmte Experimente, wo dann eine Feder genauso schnell fällt wie eine Eisenkugel im Vakuum. Aber eben im Vakuum und da kommt es dann tatsächlich auf die Gestalt der Körper nicht an. So, und daraus folgt jetzt erstmal, dass mathematische Naturgesetze nicht auf Beobachtung beruhen, sondern sie werden produziert. Genauer kann man auch sagen, es handelt sich eigentlich um Handlungsanleitung zur Herstellung von Situationen, nämlich im Experiment, in denen sie gelten. Und hier übrigens liegt der Bezug zur naturwissenschaftlichen Technik. Technische Systeme sind im Grunde auch, da werden Situationen hergestellt, in denen die Natur dann einigermaßen gesetzmäßig reagieren kann, weil sonst wüsste man nicht, was passiert, ne? Wenn man das nicht könnte. So, die Methode, also ich habe das jetzt nur an einem Beispiel gezeigt, ich kann aus Zeitgründen geht das nicht anders. Die Methode beruht auf gewissen Grundannahmen und man kann das Vorgehen beschreiben. Die Grundannahmen sind die folgenden: Es gibt universell gültige, das heißt von Ort und Zeit unabhängige Naturgesetze. Also überall im Universum und zu jedem Zeitpunkt gelten immer die gleichen Naturgesetze. Ich habe übrigens gerade ein Buch da von, oh Gott, wie heißt er? Ein theoretischer Physiker. Kann ich mal die Liste haben? Ich wollte nochmal darauf hinweisen, das ist in diesem Jahr erschienen. Smolin, ja, Lee Smolin. Im Universum der Zeit. Da fehlt ein D. Das ist ein theoretischer Physiker, der stellt das in Frage. Das ist ganz interessant, aufgrund der Ergebnisse und der Schwierigkeiten, in die die theoretischen Physiker inzwischen geraten sind, gerade in der Kosmologie, stellt er in Frage, ob die Naturgesetze wirklich für alle Zeiten immer dieselben gewesen sind und in Zukunft sein werden. Und auch, ob sie an verschiedenen Orten alle gleich sind, kann man dann ja in Frage stellen. Aber in den Anfängen der Naturwissenschaft gab es dann eine lineare kontinuierliche Zeit, die absolute Zeit Newtons, die fließt so vor sich hin, egal was sonst passiert, und einen homogenen Raum. Dann die Auffassung, dass Naturgesetze sich mathematisch beschreiben lassen, weil sonst der Begriff der Messung sinnlos wäre. So, und hier habe ich nochmal darauf hingewiesen, es handelt sich hier nicht um naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um vortheoretische Annahmen. Und die können im Rahmen der wissenschaftlichen Methode auch gar nicht falsifiziert werden. Also die Gesetzmäßigkeit von Natur, dass die Natur gesetzmäßig ist, ist eine Annahme, die man machen muss, um Naturwissenschaft treiben zu können. Ich kann sie aber naturwissenschaftlich nicht widerlegen, denn wenn ich das Gesetz nicht finde, würde ich den Fehler immer bei mir selber suchen und nie bei der Natur. Also ich würde nie zu dem Schluss kommen, die ist offenbar gar nicht gesetzesförmig, sondern immer nur ich als Physiker habe das Gesetz noch nicht gefunden. So, das Vorgehen ist dann eigentlich, das ist jetzt sehr idealtypisch, da gibt es natürlich Abweichungen beliebigerweise, aber ich, um da eine Struktur reinzubringen. Das Vorgehen ist eigentlich immer so, es beginnt mit einem Gedankenexperiment, also Formulierung von Idealbedingungen, was wäre wenn. Und aus denen können dann auf mathematischem Wege Schlussfolgerungen gezogen werden. Und dann kommt als nächster Schritt das Experiment, ein aktiver Eingriff in die Natur, in dem die Idealbedingungen künstlich hergestellt werden. Und die Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe, also alle Körper fahren gleich schnell zum Beispiel, die werden dann durch Messungen überprüft. Eine Sache, auf die ich gleich nochmal zurückkomme, weil sie gewisse Hinweise auf das Erkenntnissubjekt gibt, ist der Messvorgang. Es handelt sich da, ich sage ja, die werden hergestellt, die Experimente. Gleichzeitig darf der Messvorgang, also dieser körperliche Einsatz des Experimentators, den idealen Ablauf nicht stören. Und zwar deswegen, weil Experimente wiederholbar sein müssen. Da muss sozusagen der subjektive Faktor raus. Das ist ein weiteres Problem, auf das komme ich gleich nochmal. Also das Naturgeschehen selber wird gedacht als eine Überlagerung verschiedener Naturgesetze. Die haben wir teilweise, die haben wir schon im Griff und teilweise noch nicht. Dann spricht man von Störfaktoren. Also wenn so irgendwas, was die Messung stört, muss sozusagen eliminiert werden im Experiment. Aber man ist in der Regel der Überzeugung, dass auch diese Störfaktoren letztlich auf Naturgesetzen beruhen, die wir bloß noch nicht im Griff haben. Also zum Beispiel der Luftwiderstand. den kann man im nächsten Schritt natürlich versuchen, damit einzubeziehen in die theoretische Beschreibung des Fallvorganges. Und das ist ja auch schon längst passiert. Ja, mit meiner Erklärung hier bin ich, die stammt nicht von mir, wäre ja auch komisch. Ich bin bisher eigentlich weitgehend den Begründungen von Immanuel Kant gefolgt. Er hat selber 10 Jahre Naturwissenschaften betrieben und dann auch sehr intensiv darüber nachgedacht, was da eigentlich passiert. Das hier ist ein Zitat aus der 2. Auflage seiner Kritik der reinen Vernunft, in dem das, was ich gesagt habe, in Kants etwas merkwürdiger Sprache ganz schön zusammengefasst wird. Als Galilei seine Kugeln die schiefe Ebene mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen ließ, da kommen noch ein paar andere Beispiele dann, so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt. Die Hervorhebungen hier sind von mir, sie verweisen im Grunde auf das, was ich vorher schon gesagt habe. Was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Sätzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse. Denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem notwendigen Gesetz zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muss mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Und so hat sogar Physik die so vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäß, also die Gesetzesförmigkeit, dasjenige in ihr zu suchen, nicht ihr anzudichten, was sie von dieser lernen muss und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde. Hierdurch ist die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viele Jahrhunderte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen gewesen war. Also Kant betont auch hier, also wie ich vorher auch schon, die aktive Rolle des Subjekts im Erkenntnisprozess, ne, mit seinen Prinzipien der Vernunft und mit aktiven Handlungen, also diese Rolle des bestallten Richters. Und ohne das wäre objektive Erkenntnis gar nicht möglich. Zum anderen, und das wäre jetzt meine Kritik an Kant, schlägt hier das Denken der Aufklärung durch, dass die Vernunft für eine allgemein menschliche Eigenschaft hält, sie aber ausschließlich für sich selber reklamiert und die anderen oder früheren Sozietäten abspricht. Nicht das bloße Herumtappen in den früheren Zeiten. Irgendwie, also wenn das, kann das ja so sehen, aber dann waren die eben unvernünftig. Tatsächlich ist es so, dass ich denke, die Rede von der Revolution der Denkart, die trifft zu. Insofern nämlich, als die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode gegen das mittelalterliche Denken erst durchgesetzt werden musste und damit einer Vernunft zum Durchbruch verholfen wurde, die der bürgerlichen Epoche spezifisch ist, im Mittelalter aber nicht unbedingt als vernünftig anerkannt worden wäre. So, also da hat es einen Wechsel in der Denkform gegeben. Und das hat irgendwie, also Kant, nicht nur in diesem Zitat, sondern auch sonst irgendwie nicht drauf. Also dass da historisch, dass es etwas historisch spezifisches ist, diese Art des Vorgehens, das hat er nicht gesehen, sondern sieht das als allgemein menschlich, obwohl er sich klar war, dass das Mittelalter das nicht konnte. Ne? Ich habe noch ein anderes Beispiel und einen weiteren Kronzeugen. Der Kronzeuge ist Alexandre Coiré. ein französischer Wissenschaftshistoriker, der so Mitte des 20. Jahrhunderts gewirkt hat. Das ist die Neuauflage seines Buches, steht auch in der Liste. Er macht in diesem Zitat das Revolutionäre der neuen Weltsicht am Trägheitsprinzip deutlich. Das Trägheitsprinzip besagt, ein Körper, auf den keine Kräfte wirken, bewegt sich ad infinitum mit geradlinig gleichförmiger Geschwindigkeit. Newton, eines der Axiome von Newton. Aber Galilei kannte das schon und Descartes auch. Und er sagt dazu, dieses Prinzip erscheint uns völlig klar, plausibel, ja, es liegt auf der Hand. Es scheint uns offensichtlich, dass ein in Ruhe befindlicher Körper auch dann darin verharren wird. Und gerät er umgekehrt einmal in Bewegung, so wird er fortfahren, sich zu bewegen in ursprünglicher Richtung und mit immer gleicher Geschwindigkeit. Wir sehen auch wirklich nicht ein, aus welchem Grunde oder welcher Ursache es sich anders zutragen sollte. Das erscheint uns nicht bloß als plausibel, es erscheint uns ganz natürlich. Doch es ist nichts weniger als das. Die natürliche, handgreifliche Evidenz, die diese Auffassung genießen, ist nämlich vergleichsweise jungen Datums. Wir verdanken sie Galilei und Descartes. In der griechischen Antike ebenso wie im Mittelalter wären die gleichen Auffassungen als offenkundig falsch, ja absurd eingestuft worden. Galileis Begriff der Bewegung erscheint uns so natürlich, dass wir vermeinen, ihn selbst aus Erfahrung und Beobachtung abgeleitet zu haben, wenngleich wohl noch keinem von uns ein gleichförmig verharrender oder sich bewegender Körper je untergekommen ist. Und dies schlicht deshalb, weil so etwas ganz und gar unmöglich ist. Also auch nach Newton, es gibt keinen kräftefreien Raum und dann kann, also die Voraussetzung dieses Trägheitsprinzips kann überhaupt nicht erfüllt sein. So, und dann schließt er mit dem Satz, uns entgeht die Waghalsigkeit Galileis, mit der er beschließt, die Mechanik als Zweig der Mathematik zu behandeln, also die wirkliche Welt der täglichen Erfahrung, durch eine bloß vorgestellte Welt der Geometrie zu ersetzen und das Wirkliche aus dem Unmöglichen zu erklären. Also ich hoffe, das wird vielleicht doch so langsam plausibel. Die Vorgehensweise ist alles andere als naheliegend. Also die Idee, wirkliche Erscheinung durch unmögliche Gesetze oder also Gesetze, die unter Voraussetzungen gelten, die es nie geben kann, erklären zu wollen, liegt eigentlich nicht so besonders nahe. Und man kann sich vorstellen, ich kann mich nicht in mittelalterlichen Menschen hineinversetzen, aber dass das richtig ist, was Coiré hier sagt, dass in früheren Zeitaltern eher als verrückt angesehen worden wäre. So, was haben wir jetzt? Also wir können jetzt so als vorläufige These erstmal sagen, dass also objektive Erkenntnis ist eigentlich ein Synonym erstmal für die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode, dass sie irgendwie, wie auch immer, das ist noch ungeklärt, gesellschaftlich bedingt ist. Nicht die Vernunft, die diese naturwissenschaftliche Erkenntnis nach ihrem Entwurf hervorbringt, ist keine allgemein menschliche, sondern eine historisch und gesellschaftlich spezifische, nämlich die der bürgerlichen Gesellschaft. So jetzt erstmal so als These, weil das einfach zeitgleich war, nicht? Der Aufstieg der bürgerlichen Gesellschaft und das Erscheinen der mathematischen Naturwissenschaft. So, und das hieße dann erstmal, dass objektive Erkenntnis nicht gesellschaftsübergreifend ist, sondern eine spezifische Erkenntnisform, die nur in unserer Gesellschaft objektiv ist. Hier wurde in der letzten Veranstaltung der Begriff der Objektivität diskutiert. Also die Frage, die ich da stellen würde, was ist das eigentlich? Was ist objektive Erkenntnis? So, also das nicht, ist das objektiv und das nicht, sondern worin besteht objektive Erkenntnis überhaupt? Wenn man sich jetzt überlegt, was könnte ich dann jemandem vorführen, der, sagen wir, intelligenten Menschen aus der Antike, da kann man auf jeden Fall sagen, Experimente und die auf ihnen basierende moderne Technik, die ließen sich auch Vertretern anderer Gesellschaften mit anderen Erkenntnisformen vorführen. Ne, also ich kann sagen, wenn ich die und die ziemlich komplizierte Handlungen begehe, dann stellt sich regelmäßig immer der und der Effekt ein. Nur von der Existenz universeller Naturgesetze wären Sie damit nicht unbedingt zu überzeugen. Ne? Sondern wir können einfach, ja gut, also diese in der Regel sehr komplizierten und künstlichen Arrangements in Experimenten, die führen dann letztlich zu regelmäßig, also wiederholbaren Phänomenen, aber daraus folge ich jetzt nicht so unmittelbar was. Ja, und schließlich könnte man, wenn man sozusagen mehr in die Zukunft guckt, auch die Frage stellen, warum denn die von Kant konstatierte Revolution der Denkart die letzte dieser Art gewesen sein sollte. Also wenn wir es tatsächlich mal schaffen, die bürgerliche Gesellschaft und den Kapitalismus zu überwinden, dann wird davon auch unsere Erkenntnisform nicht unberührt bleiben. Aber das ist natürlich Spekulation. Also ich will auch nicht darüber spekulieren, wie das denn aussehen könnte. Obwohl das sicher interessant ist. Ja, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Also, das ist so ein bisschen punktuell, weil es einfach, es ist ein Riesenprogramm. Eigentlich, es ist eher ein Forschungsprogramm, was da drin steht. Und die Frage nämlich, warum beschränkt gerade die bürgerliche Gesellschaft oder Kapitalismus, der sich dann ja erst entwickelt hat, die objektive Erkenntnisform hervor. Also warum gerade wir? Also hätte ja auch jemand anders sein können. Chinesen zum Beispiel, die waren ja auch schon ziemlich weit. Und dann kann man auch fragen, welche Strukturelemente also sind dafür eigentlich verantwortlich. So, nochmal, also der Ansatz ist natürlich, dass die bürgerliche Gesellschaft, wie jede andere auch, auf historisch spezifische Weise ihre Mitglieder prägt und die agieren ihrerseits als Erkenntnissubjekt. Deswegen habe ich, also im Titel des Vortrags stand, glaube ich, Gesellschaftsform und Erkenntnisform, die Subjektform dazwischen geschoben. Die sollte man sozusagen mitdenken. Ja, dann kommen so ein paar Hinweise auf Fundstellen. Man findet schon bei Marx im ersten Band des Kapitals Hinweise auf objektive Gedankenformen, nennt er das, oder Denkformen, die in einer Gesellschaft eben mit erzeugt werden. Berühmt ist hier dieses Zitat, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. Ne? Aber das geht dann, oder ja, ich weiß nicht, ob Marx das so gedacht hat, aber kann das sehr tiefgehend sich denken, dass sozusagen schon, also die grundlegenden Arten unseres Denkens von der Gesellschaft geprägt werden, in der wir uns bewegen. Also die bekannteste Figur bei dieser Frage dürfte Alfred Sohn Rethel sein. Der hat 1930 schon publiziert, ist dann aber erst 1970 veröffentlicht worden, also sehr spät. Und er postuliert also einen Zusammenhang von Warenform und wissenschaftlicher Denkform. Man muss allerdings sagen, ohne ihn wirklich begründen zu können, seine Verdienst liegt da eher in der Fragestellung. Das hat dann in den 70er Jahren zu einer ganzen Flut von Veröffentlichungen geführt. Das Buch, von dem ich selber da am meisten gelernt habe, ist das von Bodo von Greif, was auch Gesellschaftsform und Erkenntnisform heißt. Die nächsten drei sind feministische Bücher. Caroline Merchant, Evelyn Fox Keller sind, ich weiß gar nicht, ob die vorhin vorgekommen sind. Elvira Scheich mit Sicherheit nicht, ist die einzige Deutsche da in dem Reigen. Die hat sich explizit auch auf so einen Rätsel bezogen. Gut, ich selber bin eingestiegen Ende der 90er Jahre, das ist schon wieder ein ganzer Zeitschritt später, mit einem Text, der da auch aufgeführt ist. Und dann das wichtigste Buch, also in diesem Zusammenhang, also wenn man jetzt die speziell feministischen Aspekte, die natürlich ebenfalls wichtig sind, außen vor lässt, ist das von Eske Bockelmann Im Takt des Geldes. Das handelt sich hier, das ist ein Wälzer von 500 Seiten, und dort finden sich zumindest Teilantworten, die ich sehr überzeugend finde. Ich komme auf Teile davon gleich nochmal zurück. So, die Frage ist jetzt, welche Eigenschaften müssen die erkennenden Subjekte haben? Also das wäre jetzt die Verbindung von Subjekt und objektiver Erkenntnis. Also welche Eigenschaften müssen sie haben, damit sie zu objektiver wissenschaftlicher Erkenntnis fähig sind? Ich habe hier erstmal drei ausgemacht. Das eine ist Trennung von Subjekt und Objekt. Das kam im Vortrag vorher auch als etwas, was von feministischer Wissenschaft zu überwinden sei. Es ist aber erstmal etwas, was notwendig ist für diese Form von Erkenntnis. Dann Gleichheit des Subjekts und Spaltung des Subjekts. Ich erläutere das gleich. Also erstmal fangen wir an mit der Subjekt-Objekt-Trennung. Die ist so grundlegend für wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir Schwierigkeiten haben, Erkenntnis ohne diese Trennung überhaupt zu denken. Insofern sollte man sich klar machen, dass es solche anderen Erkenntnisformen gibt und insbesondere auch gegeben hat. In der Renaissance, der Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit, gab es noch eine Vielfalt von Erkenntnisformen, die oft in Einzelpersonen vereint waren. Also Leute, die zugleich Astronomen und Astrologen waren und das nicht deswegen, wie man heute vielleicht immer denkt, Astrologie zum Geld verdienen und Astronomie das, was sie wirklich interessiert. Die haben schon dran geglaubt, auch an ihre astrologischen Untersuchungen. Kepler war so einer. Newton gilt als der letzte Alchemist. Also der hat sich, sagen wir mal, in 80% seiner Zeit nicht mit theoretischer Mechanik befasst, sondern mit Alchemie. Er hat das aber in seiner Zeit nicht mehr zu veröffentlichen gewagt. Aber er hatte doch irgendwie im Inneren noch so eine Vorstellung von einer Wissenschaft, die darüber hinausgeht. Also worum geht es hier? Es geht um sogenannte partizipierende Erkenntnisformen. Das kam, glaube ich, in dem Vortrag vorhin auch. Alchemie beispielsweise hatte die Vorstellung, Materie besitzt Bewusstsein und Erkenntnis ist Partizipation daran. Und dient dann immer auch der eigenen Vervollkommnung. Also das Subjekt ist da nicht raus aus dem Erkenntnisprozess, sondern irgendwie versucht es sich zu vereinen. Mit welchen magischen Vorstellungen da immer. Also ich teile das selber nicht. Also ich kann mit Esoterik nichts anfangen. Das steckt hier natürlich drin. Aber man muss das erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es das gab. Gut, etwas verallgemeiner könnte man vielleicht feststellen, dass die Erkenntnis qua Trennung von Subjekt und Objekt nur eine besondere Art ist, zwischen beiden eine Beziehung herzustellen. Auch wenn ich, also die vollständige Trennung des Subjekts von Objekt stellt eine Beziehung zwischen beiden her. Das Blöde ist nur, dass das Bewusstsein dabei dafür verloren geht. Weil ich mich ja vom Objekt trenne, hat anscheinend die Eigenschaften, die ich dann erkenne, mit dem Subjekt gar nichts mehr zu tun, obwohl diese Trennungshandlungen völlig bewusst auch erstmal gemacht werden müssen. Und in diesem Zusammenhang kann man dann auch, das wurde vielleicht in den Worten, die Kant benutzt hat, auch deutlich, da ist von Nötigung die Rede und so. Objektive Erkenntnis setzt ein Herrschaftsverhältnis und die darauf beruhende Technik ist ein Zwang. Also sie zwingt die Natur, so zu sein, wie ich das haben möchte. Magische Vorstellungen, die haben natürlich auch nicht so gut funktioniert, waren da anders. Ein Regenzauber beispielsweise will die Natur nicht zwingen, sondern tritt mit ihr in Beziehung, wirbt um sie. So, das ist das eine jetzt, also Subjekt-Objekt. Trennung. Warum rutscht das da oben raus? Naja, ist ja komisch. Also Gleichheit der Subjekte und Spaltung des Subjekts. In dem Buch von Bodo von Greif, was ich da eben mal kurz genannt hatte, da ist das ganz schön anhand der gängigen Vorschriften zur Durchführung von Experimenten. Da wird sehr schön die aktive Rolle des Subjekts im Erkenntnisprozess herausgearbeitet. Hier ein Zitat aus so einem Handbuch. Da steht also als Vorschrift sozusagen, an denen der da Experimente durchführt, dass der Beobachter, um nicht durch seinen Lebensprozess selbst störende Nebenerscheinungen hervorzurufen, sich von dem Orte, wo die zu studierende Erscheinung vor sich geht, tunlichst fernhalte. Muss er an dem Apparate bleiben, so hat er die von seinem freien Willen abhängenden, störenden Lebensäußerungen einzuschränken. Also atmen zum Beispiel. und die unwillkürlich an ihm vor sich gehenden Prozesse, so namentlich die Wärmestrahlung seines Körpers, durch eingeschaltete Schutzmittel unschädlich zu machen. Es darf aber diese Vorsorge nicht so weit gehen, dass man damit während der Beobachtung körperlich und damit auch geistig leidet. Deswegen sollte man das Atmen dann vielleicht doch besser nicht einstellen, weil man sonst an Beurteilungsschärfe mehr verliert, als man durch Elimination der eigenen Fehlerquellen vielleicht zu gewinnen vermag. Worum geht es hier? Das ist die Elimination des sogenannten subjektiven Faktors, also Herausnahme aller persönlichen Eigenschaften des Subjekts. Dadurch genau wird der Schein erzeugt, das Subjekt habe mit dem Vorgang gar nichts mehr zu tun. Der Experimentator muss sich da auf den Beobachterstatus reduzieren und dabei ist der eigene Körper ein Störfaktor. Der Zweck des Ganzen besteht natürlich darin, dass gleiche Ergebnisse bei verschiedenen Beobachtern erzeugt werden können. Also so die Wiederholbarkeit. So, und hier kommen wir jetzt an die Voraussetzungen, die die Subjekte erfüllen müssen. Einmal, sie müssen gleich sein in Bezug auf ihre Urteilsfähigkeit. Und verschiedenartig nur in Bezug auf ihre Körperlichkeit und ihre Empfindung. Und die sind auszuschalten deswegen, bis zur Leidensgrenze, aber nicht darüber hinaus. So, und dann, da hat man jetzt also diese zwei Dinge zusammen. Einmal Subjekte, die sich alle gleich sind. Das ist was Modernes. Das gab's, also das ist eine völlig absurde Vorstellung. Ein mittelalterlicher Bauer und der Kaiser wären in irgendeiner Hinsicht gleich. Naja, außer vor Gott vielleicht, weiß ich nicht. Aber so auf Erden nicht. Während also diese Gleichheit der Subjekte in hinsichtlich ihrer Geistigkeit jedenfalls ist Voraussetzung für objektive Erkenntnis. Und das Zweite ist, dass das, was ich hier als Spaltung bezeichnet habe, es gibt dann immer noch einen anderen Anteil, der sozusagen individuell ist, subjektiv, der ausgeschaltet werden muss. Und das Ganze setzt natürlich voraus, dass das geht, also dass sich das Subjekt so spalten lässt. Also in einen Teil, der dann nur noch beobachtet und einer, der ausgeschaltet, also der Körper, der ausgeschaltet ist. Sie sehen hier vielleicht schon die männlich-weiblich Dichotomie durchschimmern, mit der Vortrag der letzte begann. Ja, also zusammengefasst, objektive Erkenntnis setzt mit einem Individualbewusstsein ausgestattete Subjekte voraus, die sich als Einzelexemplare der gleichen Gattung verstehen. Sie geht aus Handlungen in der Realität oder im Denken der Subjekte an den Objekten und an sich selbst hervor, Handlungen der Abspaltung, also Heraustrennen der Objekte aus ihren natürlichen, komplexen Zusammenhängen. Das ist das eine, das habe ich hier noch gar nicht so betont, aber ist typisch für Experimente. Und das Zweite, das Abspalten der eigenen individuellen Anteile, Empfinden und Körperlichkeit. Das setzt Subjekte voraus, die sich auf diese Weise in Gefühl und Verstand spalten lassen. So, jetzt nochmal, also jetzt kommt ziemlich geballt auf diese einen Folie. Ich habe auf dieser einzigen Folie versucht, sozusagen jetzt die Gesellschaftsform ins Spiel zu bringen. Wie prägt sie uns, ihre Subjekte? Und da habe ich so mal verschiedene wesentliche Gesichtspunkte kurz zusammengestellt, aber es ist klar, dass das alles andere als erschöpfend ist. Also Wertvergesellschaftung, ich weiß nicht, man könnte auch sagen Geldvergesellschaftung. Da ist das eingängiger, also dichter am Alltag dran. Wert ist der Wertbegriff, den Marx benutzt, der Wert einer Ware, der durch die Arbeitszeit repräsentiert wird, die da drin steckt. Also Geldvergesellschaftung oder auch abstrakter Reichtum, der durch Geld präsentiert wird. Die Teilhabe der Einzelnen an der Gesellschaft findet über Arbeit und Geld statt. Ich muss arbeiten oder mir die Arbeit anderer aneignen, um das Geld zu verdienen, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Diese zentrale Rolle des Geldes gibt es als Massenerscheinung erst seit dem 17. Jahrhundert, was zeitlich zusammentrifft mit dem Aufkommen der neuzeitlichen Wissenschaft. Das wird übrigens in dem Buch von dem S.G. Bockelmann ganz gut herausgearbeitet. Also ein mittelalterlicher Bauer, der kannte zwar Geld, aber er brauchte es nicht wirklich zum Leben. Ne? Also der hat für sich selber produziert und dann ist er auf den Markt gegangen und hat ein paar Sachen sozusagen dazu gekauft oder getauscht, die er brauchte. Aber die eigentliche Reproduktion fand nicht durchs Geld statt. Also das wäre erstmal dieser Begriff der Wertvergesellschaftung zur geschlechtlichen Abspaltung, komme ich gleich. Diese durch Geld vermittelte bürgerliche Gesellschaft, da sind die persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse, wie sie frühere Gesellschaften kennen, ersetzt durch einen gesetzesförmigen gesellschaftlichen Zusammenhang, der als gesellschaftlicher gar nicht mehr erscheint. Warentausch und Geld werden als natürlich angesehen, gar nicht mehr als von Menschen gemacht. Hier lässt sich eine Beziehung herstellen zu der Grundannahme, die Natur Folge mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Die Einzelnen werden als Warenmonaden konstituiert, also Ich und Außenwelt sind strikt getrennt. Und im Neoliberalismus ist das ja so weit überspitzt worden, dass es so etwas wie Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr gibt, also laut Maggie Thatcher. Und hierin kann man auf jeden Fall den Grund oder eine Analogie jedenfalls zur Subjekt-Objekt-Trennung erkennen. In dem Buch von Eske Bockelmann hat versucht, das Buch heißt Intakt des Geldes, den Grund für die Veränderung im Denken zu Beginn des 17. Jahrhunderts daran festzumachen, dass für die Menschen damals Geldhandlungen alltäglich wurden. Ne? Also die mussten im Grunde jeden Tag, und das müssen wir ja heute immer noch, Waren kaufen und verkaufen. Und dabei natürlich immer vor Augen haben, welchen Preis die haben. Also ich bin letztlich gezwungen, allen Dingen andauernd ein Preisschild aufzukleben und sie nach dem abstrakten Reichtum zu bewerten, den sie repräsentieren. Damit werden alle Dinge zu bloßen Repräsentanten von etwas Abstrakten. Und das nennt Bockelmann die funktionale Denkform und weist ihr Auftreten in den verschiedensten Bereichen des modernen Denkens nach, unter anderem auch in der neuzeitlichen Philosophie und Wissenschaft. Auch noch in anderen Punkten, wo man sie überhaupt nicht vermutet. Im Taktrhythmus zum Beispiel, also in unserem Rhythmusgefühl für Musik, also in unserem Gefühl für Musik, auch da macht er das fest. Das ist, glaube ich, der Punkt, der am umstrittensten ist in seinem Buch. Aber darüber rede ich jetzt noch nicht. Was nun die... Ach so, Gleichheit der Subjekte, ja, die haben wir auch noch nicht. Das ist etwas, das hatte ich auch schon gesagt, worin die bürgerliche Gesellschaft sich von allen anderen unterscheidet. Alle Bürger sind gleich und können miteinander in geschäftliche Beziehungen treten. Für einen mittelalterlichen Bauern und seinen Feudalherrn etwa galt das nicht. So, die zweite Anforderung, Spaltung des Subjekts, und da kommen wir jetzt ins Geschlechterverhältnis. Also diese Spaltung in Körper und Geist, Gefühl und Verstand, Privatheit und Öffentlichkeit ist geschlechtlich besetzt. Der Vortrag vorher, der begann ja so, ne? Das kann man nur unterstreichen. Nicht? Also links hier, bei Körper und Geist, Gefühl und Verstand, private Öffentlichkeit, haben wir immer weiblich, männlich. So, was da an die Frau delegiert wird, das sind genau die Anteile des Subjekts, die im Prozess der objektiven Erkenntnis nichts zu suchen haben. Da fehlt noch, bin ich jetzt irgendwas übergangen. Aber ich sollte vielleicht mal hinweisen auf diesen Abspaltungstheorem aus Roswitha Scholz, die aus dem Umfeld unserer Zeitschrift stammt, Exit. die das so formuliert hat, der Grundwiderspruch der Wertvergesellschaftung von Stoff, Inhalt Natur und Form, abstrakter Wert, ist geschlechtsspezifisch bestimmt. Alles, was in der abstrakten Wertform an sinnlichem Gehalt nicht aufgeht, aber trotzdem Voraussetzung gesellschaftlicher Reproduktion bleibt, wird an die Frau delegiert. Ja, also diese abstrakte Konstruktion der Gesellschaft, da kann nicht alles aufgehen. Also Kinderpflege nicht und Altenpflege auch nicht, obwohl das jetzt ja versucht wird, das zu kommerzialisieren. Naja, eben also dieser ganze Gefühlsbereich. Ja, und da sieht man schon, dass das auch mit, nicht nur delegiert wird an die Frau, sondern auch immer minderwertig besetzt ist. Und das ist das Abspaltungstheorem, also ein Versuch sozusagen, das Geschlechterverhältnis in die Erklärung, wie die kapitalistische Gesellschaft funktioniert, mit zu integrieren. Da kann man dann nicht mehr von Haupt- und Nebenwiderspruch reden. Wenn überhaupt, dann wäre das hier der Hauptwiderspruch, also das Geschlechterverhältnis. So, was kann man daraus jetzt schließen? Jetzt mal die Folie zu Ende hier. Das mathematisch-naturwissenschaftliche Erkenntnissubjekt, ne, wenn man sich das jetzt anguckt hier, ist männlich, genauer die an das Erkenntnissubjekt gestellten Anforderungen sind in der bürgerlichen Gesellschaft männlich konnotiert. Ne, also das ist ein bisschen vorsichtiger formuliert. Aber da wir alle natürlich mit diesen Geschlechterrollen auch groß werden, hat das dann schon Folgen auch für die wissenschaftliche Praxis. Und dass da so viele Männer und so wenig Frauen gerade in den Naturwissenschaften vorkommen, kann man damit erklären. Ich komme jetzt schließlich nochmal zum Eingangszitat von Fock Keller zurück. Da kann man, wenn man das so erklärt, wie das hier passiert, mit Roswitha Scholz, sagen, dass die Frage des Überlebens der Menschheit und der Welt um uns an die abgespaltene weibliche Sphäre delegiert ist und in der wahnförmigen öffentlichen Sphäre, der hierfür jedes Instrumentarium fehlt, gar nicht vorkommt. Zu allerletzt in der objektiven Erkenntnis, deren Methode ja gerade darin besteht, den weiblichen Anteil abzuspalten. So, also es wäre dann zumindest ein Erklärungsversuch. Ich hatte ja am Anfang die Frage gestellt, aus welchen Gründen wir das wohl vergessen haben, uns auch noch ums Überleben der Menschheit zu kümmern. Also dieses hier ist zumindest ein Erklärungsversuch. Das heißt dann aber auch, wenn man das ernst nimmt, dass sich das Problem im Rahmen der bestehenden Gesellschaft nicht lösen lässt. Und alles spricht dafür, dass wir mit unserer Lebens- und Produktionsweise noch in diesem Jahrhundert an die Wand fahren. So, jetzt weiß ich nicht. Haben wir noch ein bisschen zu. Ich habe jetzt noch zwei Folien, die sind wieder ein bisschen kleiner gestrickt. Also dies hier war ja jetzt sehr fundamental. Also Konsequenzen für sozusagen eine praktische Wissenschaftskritik. Darf ich noch? Sonst so bremst. Also ihr könnt mich ja auch stoppen jetzt. Aber Ja, nee, ich kann. Mir reicht das Licht hier, aber. Ja, es wäre aber ganz gut, dass wir mir das mal sehen können. Ja, so hell ist draußen noch nicht mehr. Also wie gesagt, das Karo ist jetzt ein bisschen kleiner als eben. Ein paar Konsequenzen für den wissenschaftlichen und akademischen Alltag. Was man hier erstmal festhalten kann, dass die neuzeitliche Wissenschaft gekennzeichnet ist durch den Vorrang der Methode vor dem Gegenstand. Also wenn ich definieren will, was neuzeitliche Wissenschaft ist, dann muss ich die Methode beschreiben, nicht die Probleme, die sie behandelt. Ich habe hier nochmal ein Zitat von Descartes. Jene langen Ketten, ganz einfache und leichte Begründung, die Geometer zu gebrauchen pflegen, um ihre schwierigsten Beweise durchzuführen, erwecken in mir die Vorstellung, dass alle Dinge, die menschlicher Erkenntnis zugänglich sind, einander auf dieselbe Weise folgen und das, vorausgesetzt man verzichtet nur darauf, irgendetwas für wahr zu halten, was es nicht ist, Und man beobachtet immer die Ordnung, die zur Ableitung der einen aus der anderen notwendig ist, nicht so fernliegen, dass man es nicht schließlich erreicht und nicht so verborgen sein kann, dass man es nicht entdeckte. Also er redet ja auch von der Methode Descartes war kein Empiriker, sondern Rationalist. In der neuzeitlichen Naturwissenschaft kommt natürlich das Experiment noch hinzu, von dem er hier nicht spricht. So, der Punkt ist jetzt aber der folgende, was Descartes hier noch bewusst propagiert, das gilt positiver Wissenschaft als völlig natürlich. Das heißt, die eigene Rationalität, Descartes hat darüber noch reflektiert, bleibt außerhalb der Reflexion und gilt als Eigenschaft des Gegenstands selbst. Damit wird aber der Vorrang der Methode festgeschrieben und das hat weitreichende Folgen. Läuft es immer darauf hinaus, dass alles, was sich durch diese Methodik nicht fassen lässt, auch gar nicht mehr als existent gesehen wird. Ich glaube, dass die feministische Wissenschaft gerade in diese Bereiche reingeht und völlig zu Recht, die einfach von der positiven wissenschaftlichen Methode als irrelevant oder gar nicht existent angesehen wird. Also bestenfalls gehört das dann in die Sphäre von Meinung und Glauben. Ich habe ein Zitat aus Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer. Der Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen, zuletzt in der Eins, nicht aufgeht. Der moderne Positivismus verweist es in die Dichtung. Also Adorno und Horkheimer haben sich ja auch dagegen gewehrt, sozusagen durch diese Form von Wissenschaft so eingeschränkt zu werden. Die haben also ihre Sozialwissenschaft anders getrieben. So, letzte Folie. Worauf hat das Auswirkungen? Also dieser Mangel an Reflexion. Wird Naturwissenschaft sozusagen die einzig gesicherte Form des Wissens. Alles andere ist irgendwie so wappelig. Ne, also die Laberwissenschaften, die Naturwissenschaftler selber, die haben da ziemlich niedermachende Einschätzung, auch was andere Fächer betrifft. Zweitens, ihre Reichweite wird überschätzt. Ne? Also es gibt, also ein Beispiel ist, dass es für gesellschaftliche Probleme dann nur noch naturwissenschaftliche Lösungen gesucht werden. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Hungerproblem. Da wird dann immer als gesagt, gut, wir müssen also Gentechnik einsetzen, und damit wir mehr Nahrungsmittel produzieren können, obwohl eigentlich jeder wissen könnte, dass genügend Nahrungsmittel produziert werden. Das ist gar nicht das Problem der Produktion von Nahrungsmitteln ist, sondern das der Verteilung. Das ist ja offenbar ein gesellschaftliches Problem. Und man hat dann schließlich im Vorrang natürlicher vor gesellschaftlicher Erklärung. Eine ziemlich verbreitete Folge dieses Mangels an Selbstreflexion ist die unreflektierte Adaption naturwissenschaftlicher Methodik in den Sozialwissenschaften. Damit habe ich so in den letzten 15 Jahren ziemlich gekämpft. Also ich bin mathematischer Modellierer und habe mich dann auch mit Ökonomen, Soziologen und auch Biologen, wo das auch problematisch ist, mal zusammengesetzt und mit denen Mathematik gemacht. Das Problem ist, dass in den Sozialwissenschaften Experimente im naturwissenschaftlichen Sinne, nämlich Herstellung von Gesetzesförmigkeit, gar nicht möglich sind. Und daraus folgt jetzt nicht, dass man Mathematik da nicht einsetzen kann, aber man sollte doch mal drüber nachdenken, was man da tut. Und daran fehlt es. Weil es ist eben nicht dasselbe, wie wenn man Physik treibt. Ich habe drei Beispiele mal angegeben hier, also Experimente, das gab in Hamburg ein ganzes Institut, psychologisches Institut, Humanpsychologie, die haben dort ausschließlich Experimente mit Ratten gemacht. Und als ich den Kollegen da gefragt habe, warum, hat er gesagt, ja, die Daten, die man da bekommt, die sind so valide. Also das soll heißen, man kann dann mathematische Methoden darauf anwenden und Veröffentlichungen produzieren, die darauf... also hier, das ist so ein typisches Beispiel, aber es ist wirklich nicht das Einzige, wo der Gegenstand der Methode komplett geopfert wurde. Ein anderes, was einem immer mal wieder über den Weg läuft, ist die Messung von Intelligenz über den IQ. Hier wird immer Natürlichkeit behauptet und begründet wird das damit, der IQ sei normal verteilt. Dazu ist allerdings zu sagen, dass erstens Normalverteilung mit Natürlichkeit gar nichts zu tun hat und zweitens wird die Normalverteilung auch erst hergestellt. Intelligenztests, die die nicht liefern, werden gar nicht zugelassen. Naja, gut, und mein Standardbeispiel, mit dem also ich in den letzten Jahren vor allem zu tun hatte, ist die herrschende Volkswirtschaftslehre. Der wird ja schon lange Modellplatonismus vorgeworfen. Das heißt, die Annahmen, die sie machen muss, um mit mathematischen Modellen operieren zu können, sind so einschneidend, dass der Gegenstand, also die kapitalistische Produktionsweise, komplett verfehlt wird. Deswegen konnten sie die Krise auch nicht weder voraussagen noch hinterher erklären. So, letztes ein Gegenmittel. Einmal sollte, ob das dann auch Wissenschaft oder ist oder nicht, darüber könnte man dann noch streiten, die moderne Gesellschaft als Ganze und ihr historisch spezifisches Erkenntnissubjekt, also sozusagen der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin selber, in den Blick genommen werden. Und insbesondere in der Gesellschaftswissenschaft ist vielleicht noch ein Aspekt zu bedenken, dass nämlich das Erkenntnissubjekt selber Teil des Erkenntnisgegenstands ist. Ich bin ja als Forschender auch immer Teil der Gesellschaft. Und wenn ich über Gesellschaft forsche, bin ich da immer schon drin. Und das ist eine völlig andere Situation, als sie in dieser Subjekt-Objekt-Trennung immer vorausgesetzt wird. So, ja, okay, ansonsten sind da am Ende, denke ich, mehr Fragen als Antworten übrig geblieben. Ich hoffe, es war trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen anregend. Ich danke für die Aufmerksamkeit.